Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wann hatten Sie zuletzt ein schlechtes Gewissen? Und warum? Und wäre das ein Grund für ein schlechtes Gewissen, wenn man möglicherweise längere Zeit kein schlechtes Gewissen mehr gehabt hätte? Was sagt das über meine innere moralische Uhr? Andererseits gilt es in manchen Kreisen geradezu als unfein oder unmoralisch, dazu beizutragen, dass jemand ein schlechtes Gewissen bekommt. Die Frage, wollen Sie mir etwa ein schlechtes Gewissen machen, ist bei vielen gleichbedeutend mit, wollen Sie mich beleidigen? Wollen Sie mich unter Druck setzen? Wollen Sie gar überhaupt nicht ein schlechter Mensch? Wollen Sie mir ein schlechtes Gewissen machen? Heute Morgen kommen wir in unserer Predigtreihe zum Römerbrief genau an jene brisante Stelle, wo Paulus darüber spricht, wie Christen mit ihrem Gewissen umgehen sollen. Und noch genauer, wie Christen mit dem Gewissen ihrer Glaubensgeschwister umgehen sollen. Das ist eine sehr sensible Frage. Und Sie haben den Text dazu vor sich, Römer 14, Vers 13 bis 23. Und unser Arbeitstitel heute Morgen lautet hoffnungsfroh, warum ein schlechtes Gewissen etwas Gutes sein kann. Also, wenn Sie mitschreiben wollen, das ist die Überschrift, warum ein schlechtes Gewissen etwas Gutes sein kann. Mit welchem Gewissen werden wir wohl diesen Gottesdienst beenden? Hier in Römer 14 spricht der Apostel Paulus einen Konflikt an, der offensichtlich unter den Christen in Rom ausgebrochen war, der aber typisch ist für die Gemeinde Jesu in ihrer gesamten Geschichte. Die ersten 12 Verse hatten wir vor 2 Wochen miteinander studiert. Sie können die Predigt dazu auch nochmal nachhören über unsere Homepage beg-hannover.de. Und nur zur Erinnerung und für alle, die nicht dabei sein konnten, lese ich nochmal die ersten 3 Verse von Römer 14. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Ich weiß ja nicht, was in dem Eintopf später drin ist. Und dann Vers 3. Wer isst, der verachte den nicht. Also wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Schwache und Starke. Diese Gegenüberstellung zieht sich durch das gesamte Kapitel 14 hindurch. Werden wir heute auch wieder sehen. Und deswegen müssen wir nochmal in Erinnerung rufen, was jeweils damit gemeint ist. Wer sind die Schwachen hier in diesem Zusammenhang? Und wer sind die Starken? Zunächst die Schwachen. Der Zusammenhang im Römerbrief macht deutlich, dass das vor allem Judenchristen waren, aber möglicherweise auch einige sogenannte Gottesfürchtige, die aus dem Heidentum zu den Juden dazugekommen und sich ihrer Gemeinde angeschlossen hatten. Diese Schwachen hatten sich zu Jesus bekehrt, aber sie fühlten sich innerlich noch an bestimmte Bedingungen und Gesetze des Mosegesetzes gebunden, obwohl Jesus diese Bestimmung inzwischen aufgehoben hatte. Und sie fühlten sich zusätzlich noch teilweise an zusätzliche menschliche Überlieferungen, an von weiteren Judaisten dazugefügte menschliche Gebote auch noch gebunden. Aber auch an das, was das Alte Testament dazu lehrte. Bestimmte Speisegebote wollten sie gerne einhalten. Sie aßen kein Fleisch, wohl weil sie befürchteten, dass dieses Fleisch im heidnischen Zusammenhang nicht koscher behandelt worden sei. In anderen Städten, zum Beispiel in Korinth, war das Problem ähnlich. Da hatten viele neu bekehrte Christen keine jüdische, sondern eine heidnische Vergangenheit. Und in Korinth hatten auch viele, die aus dem Heidentum kamen, Probleme mit dem Fleischessen. Nicht wegen der jüdischen Speisegebote, sondern wegen des heidnischen Götzenkultes, bei dem dieses Fleisch eine Rolle gespielt hatte. Und wenn sie dann in den Metzgerladen kamen, wussten sie, hier wird möglicherweise Fleisch verkauft, das auch im Götzenkult benutzt worden war. Und das haben wir doch früher auch mitgemacht. Und können wir dann jetzt dieses Fleisch überhaupt noch guten Gewissens essen? Das waren die Probleme in Korinth. Und all diese Geschwister nennt Paulus, wir können es auch im Korintherbrief verfolgen, Schwache in Bezug auf den Glauben. Das heißt überhaupt nicht, und das ist ganz wichtig zu sehen, dass sie eine falsche Lehre verbreitet haben. Das bedeutet auch nicht, dass sie moralische Kompromisse gemacht haben. Es heißt ebenfalls nicht, dass sie besonders gefährdet waren für bestimmte Sünden. Sondern diese Schwachen im Glauben waren sehr sensibel und sehr ernsthaft, aber sie fühlten sich jetzt in Jerusalem noch an bestimmte alttestamentliche und andere jüdische Vorschriften gebunden, obwohl sie von Gott her nicht mehr verbindlich waren, diese Vorschriften. Das heißt, diese Schwachen im Glauben waren schwach darin, die vollständigen Konsequenzen aus ihrem Glauben zu ziehen. Und das bedeutete auch eine gewisse Schwäche im Verstehen, in der Erkenntnis des Willens Gottes. Sie hatten noch nicht vollständig verstanden, an welchem Punkt der Heilsgeschichte sie inzwischen angekommen waren. Jetzt galt die Freiheit des Evangeliums. Die alten Gesetze hatten ihren Dienst getan, aber sie waren jetzt in Jesus erfüllt und aufgehoben. Und manche von denen waren sehr skrupulös. Sie hatten einfach Angst, etwas falsch zu machen. Vielleicht hatten sie das auch verstandesmäßig schon begriffen, aber emotional waren sie noch unsicher. Darf man das nicht? Und ganz wichtig ist, dass wir hier sehen, sie haben keine Einschränkungen im Hinblick auf das Evangelium gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Die haben nicht behauptet, dass diese alten Dinge heilsnotwendig wären. Eine völlig andere Situation haben wir etwa im Galaterbrief, wo Leute aufgetreten sind, die gesagt haben, wenn ihr diese Bestimmung nicht einhaltet, wenn ihr euch zum Beispiel nicht beschneiden lasst, dann habt ihr nicht den vollständigen Glauben. Das haben die hier nicht gesagt. Die haben nicht gesagt, dass es heilsnotwendig sei. Aber sie haben gesagt, wir können das noch nicht ganz aufgeben. Schwach im Glauben. Sie hatten echten, rettenden Glauben. Sie wussten, allein durch Jesus kommen wir in den Himmel. Allein durch Jesus bekommen wir Vergebung unserer Schuld. Allein durch Jesus werden wir Gottes Kinder. Aber sie wollten das andere noch nicht loslassen. Sie hatten bestimmte Konsequenzen noch nicht verstanden, die daraus folgten. Und darum waren sie in ihrem Gewissen leicht verunsichert. Und demgegenüber die Starken im Glauben, wie Paulus sie nennt und zu denen er sich auch selbst dazu zählt. Die waren nicht perfekt. Die waren nicht sündlos. Die Starken im Glauben hatten auch ihre Anfechtungen. Aber die Starken im Glauben sind hier dadurch gekennzeichnet, dass sie die neue Situation gründlich verstanden hatten. Und sie wussten, dadurch, dass Jesus jetzt am Kreuz alle unsere Schuld getragen hat und wer zu ihm kommt, dem wird alles vergeben. Und der wird Gottes Kind und der ist von jetzt an ein Kind im Hause des Vaters. Die hatten verstanden, durch dieses, was Jesus getan hat, ist das alte mosaische Ritualgesetz mit den Speisegeboten und Fastentagen und so weiter an sein Ende gekommen. Gott hat ein neues Kapitel in der Heilsgeschichte aufgeschlagen. Und jetzt gehorchen wir Jesus. Christliche Freiheit ist ja nicht Willkür. Christliche Freiheit ist ja nicht, ich nehme das dankbar in Anspruch, dass meine Sünden vergeben sind. Ansonsten tue ich das, was mein Egoismus mir diktiert. Das ist ja nicht christliche Freiheit. Sondern christliche Freiheit ist, ich bekomme jetzt die 10 Gebote gewissermaßen neu aus der Hand Jesu, zusammengefasst im Doppelgebot der Liebe. Das haben wir in Römer 13, Vers 8 bis 10 gesehen. Oder wie es in der Bergpredigt zusammengefasst ist. Und in dieser neuen Freiheit können wir mit gutem Gewissen unser Fleisch essen. Rumpsteak. Und müssen nicht nachgrübeln, mit welcher Methode es gekocht oder gegrillt wurde. Und das belastet nicht im geringsten unser Verhältnis zu unserem Schöpfer. Im Gegenteil. Wir können es guten Gewissens essen, egal wie es gekocht wurde oder gegrillt. Das ist in den Augen unseres Schöpfers kein Problem. Denn 1. Timotheus 4, alles, sagt Paulus, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. 1. Timotheus 4. So, und das war die Position der Starken, zu denen Paulus sich auszählte. Deswegen wird er in Römer 15, Vers 1 sagen, wir aber die Starken haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen. Also er hat sich deutlich den Starken zugerechnet. Also, das ist Gemeinde. Und das ist Gemeinde durch alle Jahrhunderte hindurch. Starke und Schwache in diesem Sinne unter einem Dach. Ein und derselbe Glaube, aber zum Teil sehr verschiedene Lebensweisen. Und Paulus zeigt, sowohl die Starken als auch die Schwachen haben ihre besonderen seelsorgerlichen Gefährdungen. Die Starken sind gefährdet, die Schwachen zu verachten. Die Starken sind gefährdet, die Schwachen für übertrieben, ängstlich, rückständig zu halten. Und umgekehrt stehen die Schwachen in der Gefahr, die Starken zu verurteilen. Auch die sind ja total verweltlicht, genusssüchtig, inkonsequent. Und beide Haltungen, das Verachten und das Verurteilen, sind Sünde und belasten den Gemeindefrieden und schwächen das Zeugnis der Christen. Und deswegen ringt Paulus darum, sagt, nehmt einander an. Die Starken, die Schwachen und die Schwachen, die Starken. Und ihr könnt das auch guten Gewissens tun. Und er hat das begründet in den ersten 12 Versen, das hatten wir letztes Mal gesehen. Ihr könnt und ihr sollt und ihr müsst und ihr dürft einander annehmen, denn Gott hat den anderen angenommen, denn Gott wird ihn bewahren. Denn jeder christliche Überzeugungstäter, ob nun ein Schwacher oder ein Starker, ehrt seinen Herrn. Und jeder von uns wird sich für sich selbst vor Gottes Richterstuhl verantworten müssen. Das waren die ersten 12 Verse. Und jetzt geht Paulus den nächsten Schritt. Und wir mit. Und ab Vers 13 wendet Paulus sich dann nochmal in besonderer Weise an die Starken. Weil die Starken an einem Punkt in einer besonderen Gefahr standen, die Schwachen zu belasten und den Schwachen zum Anstoß zu werden. Und damit würden sie den gesamten Gemeindeaufbau nachhaltig behindern und beschädigen. Vers 13 schlägt die Brücke zu Vers 12. In Vers 12 hatte Paulus ja gesagt, richtet einander nicht. Jeder von uns wird für sich selbst vor Gott Rechenschaft geben. Und dann kommt Vers 13, verweist nochmal darauf, darum lasst uns nicht mehr einander richten. Und ab Teil B von Vers 13 kommt dann das neue Thema. Sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Und Sie merken, Paulus verwendet hier ein Wortspiel mit dem Begriff richten. Im ersten Teil des Satzes ist das negativ gemeint, verurteilt nicht. Und im zweiten Teil verwendet er das gleiche Wort positiv, sondern richtet vielmehr, das heißt beurteilt vielmehr, unterscheidet vielmehr, entscheidet das richtig, nämlich dass ihr dem Schwachen, so ist das hier gemeint, keinen Anstoß gibt. Darauf achtet, nicht darauf ihn zu verurteilen, sondern ihm keinen Anstoß zu geben. Und dann Vers 14 und 15, wir werden das gleich sehen, wie das zusammenhängt. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder, wir wissen bei den Brüdern, wenn Paulus das schreibt, sind die Schwestern immer mit eingeschlossen, das ist wirklich im biblischen Sinne inklusive Ausdrucksweise, sind die Brüder immer mit eingeschlossen, die Schwestern immer mit eingeschlossen. Wenn aber dein Bruder meiner Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Paulus zeigt also, das geht hier darum viel mehr als um Essen und Trinken. Und es geht nicht um Fleisch. In Vers 21 werden wir sehen, es geht auch noch um Alkoholgenuss. Und dann weiter. So soll doch nun euer Bestes, nämlich diese christliche Freiheit, die Jesus euch geschenkt hat, nicht verlästert werden. Das soll doch nicht zum Negativen, zum Anstoß werden. Das Gute, was der Herr euch gegeben hat. Und dann richtet Paulus den Blick seiner Leser auf das, was in der Gemeinde wirklich wichtig ist. Das ist Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Verliert doch nicht aus den Augen, Leute, worauf es beim Reich Gottes, beim Bau der Gemeinde ankommt. Das entscheidet sich doch bitteschön nicht an den Fragen von Essen und Trinken. Und das ist im Griechischen fast Lautmalerei. Essen und Trinken, das heißt Brosis Kalposis, Essen und Trinken. Wenn Sie morgen jemanden nach Essen und Trinken fragen, können Sie fragen, hast du Brosis Kalposis? Daran entscheidet sich das doch nicht. Brosis Kalposis, Speisegebote und Alkoholgenuss und ähnliche Themen. Sondern es entscheidet sich doch an geistlichen Grundfragen. Und damit sagt Paulus, Leute, es gibt Hauptthemen und es gibt Nebenthemen. Hauptthemen und Nebenthemen. Und natürlich müssen wir die Nebenthemen auch irgendwie handeln. Wir müssen damit umgehen. Wir müssen das regeln. Ist in erster Linie zunächst mal die Aufgabe der Gemeindeleitung. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, wir müssen mit den Nebenfragen so umgehen, dass sie die Hauptfragen nicht gefährden. Und das ist die erste Lektion, die wir von Paulus hier lernen als Gemeinde. Erstens, geh mit den Nebenfragen so um, dass sie die Hauptfragen nicht gefährden. Und diese Gegenüberstellung, Hauptfragen und Nebenfragen, die zieht sich durch diesen gesamten Abschnitt. Das geht los in Vers 15, wo Paulus sagt, wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe, verdirb mit deiner Speise nicht den, für den Christus gestorben ist. Und wenn betrübt wird, damit meint nicht einfach, dein Bruder ist traurig, sondern wenn einer um eine Speise willen betrübt wird, betrübt meint, in seinem Gewissen unter Druck kommt. Wenn er in eine Seelennot gestürzt wird, weil du da demonstrativ bist. Und Vers 17 nochmal, denn das Reich Gottes ist eben nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede. Und dann nochmal in Vers 20, zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes, den Gemeindeaufbau, die Ausbreitung des Evangeliums. Paulus verwendet hier fast so etwas wie eine behutsame Ironie, dass es immer wieder kommt mit Essen und Trinken, Essen und Trinken. So als wollte er sagen, hallo, es geht immerhin nur um Essen und Trinken. Und auf der anderen Seite stehen solche Schwergewichte wie Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und diese drei Begriffe, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, haben sowohl eine vertikale als auch eine horizontale Bedeutung. Also sowohl auf Gott bezogen als auch gegenüber den Mitmenschen. Darum geht's. Gerechtigkeit im Römerbrief ist das der Schlüsselbegriff. Gott spricht mich gerecht durch Christus, obwohl ich in mir selbst ungerecht bin. Das ist der Kern des Evangeliums. Weil Christus am Kreuz für mich starb und meine Schuld getragen hat dort. Darum kann Gott sagen, dieser Kerl, den spreche ich jetzt frei von seinem verdienten Todesurteil, wenn mein Sohn seine Schuld getragen hat. Der ist gerecht. Der ist nicht in sich gerecht. Der ist ein Gottloser. Aber ich erkläre ihn für gerecht. Das ist Gerechtigkeit. Und daraus folgt dann Frieden. Wer zu Jesus gehört, hat Frieden mit Gott, ist jetzt versöhnt mit seinem Schöpfer, muss keine Hölle und keine Verdammnis mehr fürchten, darf den allmächtigen Gott als seinen Vater anrufen. Und daraus folgt das Dritte, eine tiefe Freude, weil die Zukunft gesichert ist. Das war doch das große Thema von Römer 5 bis Römer 8. Diese Freude, die aus dieser Errettung kommt. Wenn Paulus zum Beispiel in Römer 5, Vers 1 schreibt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Und dann kommt in Vers 2, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Gerechtigkeit, Friede, Freude. Und das schenkt Gott uns durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Und wer darin Christus ehrt, sagt Paulus in Vers 18, also wer die Hauptsache sein lässt, der ist Gott wohlgefällig. Und was ist dem gegenüber Essen und Trinken, womit ihr euch so viel Stress macht? Sondern dieses gute persönliche Verhältnis zu eurem Vater im Himmel, das er euch jetzt geschenkt hat, das soll sich auch auf euer Verhältnis untereinander auswirken. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gerechtigkeit, dass ihr aufrichtig und wahrhaftig miteinander umgeht. Frieden, dass ihr den Frieden miteinander sucht. Gerade wenn es Spannungen gibt, in Geduld, in Demut, in Selbstverleugnung. Und dann wird eure Gemeinschaft von dieser Freude geprägt sein. Dann werdet ihr einander zur Wohltat, auch wenn ihr euch manchmal übereinander ärgert, aber ihr werdet einander zur Wohltat, weil Gott das euch schenkt. Und ihr werdet auch für die Nichtchristen zu einem guten Zeugnis, weil sie merken, die haben etwas, was nicht aus ihnen selbst kommt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer darin Christus dient, sagt Paulus, der ist Gott wohlgefällig und den Menschen auch. Von den Menschen geschätzt. Damit sagt er, der macht es auch seinen Mitchristen leicht, ihn anzunehmen. Der macht es auch den Schwachen leicht, sich in seiner Nähe wohlzufühlen und angenommen zu fühlen. Und Vers 19, schauen Sie, bekräftigt das nochmal. So, lasst uns nun nach dem Streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Das ist die erste Lektion, die Paulus den Staaten innig ans Herz legt. Geh mit den Nebenfragen so um, sagt er, dass sie die Hauptfragen nicht gefährden. Und er fügt hier noch diesen Hinweis auf Jesus hinzu in Vers 14. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus. Das hatte der Herr Jesus schon gesagt, im Gegensatz zu den Pharisäern. Leute, macht die Nebenfragen nicht zu Hauptfragen. Es gibt da diese eigentümliche Szene in Matthäus 23, Vers 23. Da spielt Jesus darauf an, dass die Pharisäer sehr große Aufmerksamkeit darauf legten, dass die Gartenkräuter auch ja richtig verzehntet wurden. Also dass auch von dem kleinsten Gartenkraut noch der Zehnte auch richtig abgemessen und auf der Briefwaage gewogen gegeben wurde. Da sagt Jesus, Matthäus 23, 23, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet, und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dann können wir wieder sagen, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also im Grunde genommen, merken Sie das, haben die Starken, die in der Gemeinde mit Macht ihre Position in der Speisen- und Getränkefrage für alle durchsetzen wollen, die den Schwachen Druck machen und sagen, das machen wir jetzt und ihr macht jetzt auch mit. Die haben etwas Ähnliches gemacht wie die Pharisäer. Sie haben viel Kraft in einen Nebenschauplatz investiert, nur jeweils von der anderen Seite her. Also die Pharisäer haben es von der Verbotsseite und engen Seite her gemacht und die Starken haben es von der Erlaubnisseite her gemacht. Und sie haben beide die Nebenfragen überbetont. Und Jesus sagt, geht mit den Nebenfragen so um, dass sie die Hauptfragen nicht gefährden. Natürlich, und das ist ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, natürlich kann diese Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenfragen auch missbraucht werden. Das geschieht auch häufig. Nämlich, wenn man Inhalte, die in der Bibel eindeutig gelehrt werden, als Nebenfragen gewissermaßen entsorgt. Beispiel dafür bieten Jürgen Mette und Christina Brudereck in ihrem im letzten Jahr erschienenen Buch Reformation des Herzens. Es ist ein Buch, in dem sie leider viele biblische Grundlehren angreifen und in Zweifel ziehen. Und dort schreiben Jürgen Mette und Christina Brudereck unter anderem Folgendes. Streit um Evolution und Schöpfung, emotional aufgeladene Debatten um sexualethische Fragen, also Frage Homosexualität, Vielfalt und so weiter. Das sind alles, so Mette und Brudereck, Nebenschauplätze, die mit dem Aufbau einer zeitgemäßen missionarischen Gemeinde zunächst wenig zu tun haben. Also berührt diese Fragen nicht, heißt es. Aber auf diese Punkte kann man Römer 14 nicht beziehen. Schöpfung, Evolution, sexualethische Fragen, Ehe, Homosexualität. Speise und Getränke ist was völlig anderes, völlig andere Kategorie. Auch Schöpfung, Evolution oder Frage der Homo-Ehe sind natürlich nicht heilsentscheidend. Aber die Punkte, die Jürgen Mette und Christina Brudereck hier angreifen, werden in der Bibel eindeutig gelehrt. Die Bibel lehrt eindeutig, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat. Die Bibel lehrt eindeutig, dass Homosexualität Sünde ist. Die Bibel lehrt eindeutig, dass Gott den Menschen geschaffen hat als Mann und Frau. Und dass der Genderismus ein Angriff ist auf das biblische Menschenbild. Und das müssen wir auch sagen. Und deswegen müssen wir die Wahrheit auch verteidigen. Das hat Paulus auch getan. Es ist eine völlig andere Kategorie als Römer 14. Bei den Schwachen in Römer 14 geht es ja um völlig andere Themen. Das ist nicht wie bei Mette und Brudereck. Die Schwachen in Römer 14 haben nicht biblische Lehren in Frage gestellt, sondern sie haben sich an zusätzliche Gebote und Regeln gebunden gefühlt, die von Gott her nicht mehr verpflichtend waren. Und da hat Paulus gesagt, Leute, das ist nicht kriegsentscheidend. Behandelt die Nebenfragen als Nebenfragen. Und dann hat er das eben bekräftigt und setzt eure Aufmerksamkeit eben da rein, dass ihr Vers 19 nach dem strebt, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Und Erbauung, das meint hier nicht christliche Wohlfühlkultur. Gegenseitige Erbauung heißt nicht, sorgt dafür, dass ihr es möglichst schön kuschelig habt. Sondern hier geht es um das geistliche Wachstum des Einzelnen. Das ist Erbauung, dass der Einzelne Christusähnlicher wird. Und es geht auch um die Erbauung der gesamten Gemeinde zur Ehre Gottes. Und es wird den Starken gesagt, hey, eure Eigeninteressen und eure Empfindlichkeiten in dieser Speisen-Getränke-Frage, bitte stellt das zurück und räumt dem Aufbau der Gemeinde Jesu Priorität ein. Das sei eure Priorität und nicht eure persönlichen Steckenpferde. Und deshalb nehmt Rücksicht auf die Schwachen. Das ist die erste Lektion. Aber damit war ja die andere Frage noch nicht beantwortet. Nämlich die Frage, wie sollen sich nun die Starken konkret gegenüber den Schwachen verhalten? Und was sollen sie besonders beachten? Und darauf gibt Paulus nun eine zweite Antwort, eine zweite Lektion. Und diese zweite Lektion lautet, bereite dem Bruder keinen Anstoß. Das ist das Zweite. Bereite dem Bruder keinen Anstoß. Und auch diese zweite Aufforderung, nach der Aufforderung, Haupt- und Nebenfragen zu unterscheiden, zieht sich durch den ganzen Text. Schauen Sie, Vers 13 richtet das vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Vers 20. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes, ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Vers 21. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Es ist wie ein roter Faden in diesem Text. Und jetzt müssen wir fragen, was meint Anstoß bereiten? Was meint Ärgernis bereiten? Was heißt das denn? Ich habe häufig diese Meinung gehört, dass jemand sagt, ja, wenn sich jemand über etwas ärgert, wenn jemand beleidigt ist, wenn jemand etwas falsch findet, dann muss es eben lassen. Das ist Ärgernis, das ist Anstoß. Also ein erfundenes Beispiel. Da kommt jemand mit einer lila türkisen Fransenjeans und einem großen braunen Schlapphut in den Gottesdienst. Und Frau XY sagt, das ist mir aber ein Ärgernis. Diese lila türkise Fransenjeans und der Schlapphut geht gar nicht. Ärgernis, Anstoß. Nun, was immer es sein mag, es ist kein Anstoß im Sinne von Römer 14. Was Paulus hier wirklich meint, das sehen wir an seiner Argumentation. Anstoß bedeutet nicht, dass ich etwas tue, worüber sich jemand ärgert und was jemandem nicht gefällt. Und deswegen muss ich es eben lassen. sondern Anstoß bedeutet, ist viel ernster. Anstoß bedeutet, ich bereite meinem Mitchristen dann einen Anstoß, wenn ich ihn dazu verleite, etwas zu tun, wodurch er in Sünde fallen würde. Das ist Anstoß. Wenn ich ihn dazu provoziere, etwas zu tun, wodurch er in Sünde fallen würde. Dem Bruder zum Anstoß werden, das heißt, ihn zu etwas zu bringen, was ihm zur Sünde würde. Ihn zu drängen, etwas zu tun, was sein Verhältnis zu Gott belasten würde. Das ist Anstoß. Und diese beiden Begriffe werden hier von Paulus als Synonyme verwendet, also als zwei verschiedene Begriffe für eine und dieselbe Sache, die sich gegenseitig ergänzen. Anstoß und Ärgernis. Proskomma und Skandalon. Und Skandalon, dieser zweite Begriff, Ärgernis, das bedeutet nicht einfach etwas zum Ärgern, sondern es ist viel ernster. Es wird ihm zur Falle. Das heißt es. Es wird ihm zum Ärgernis. Es wird ihm zur Falle. Er verfängt sich da drin. Er wird darin verführt zum Sündigen. Es wird ihm ein Anlass zum Scheitern. Das ist Ärgernis. Oder um es in einem Bild zu sagen, der Schwache wird auf eine Klippe gedrängt, von der aus er ganz leicht in die Schlucht der Sünde stürzen kann. Das ist jemandem einen Anstoß geben, ihn zum Ärgernis verleiten. Dass ich ihn auf eine Klippe dränge, wo es nur noch eines kleinen Windstoßes bedarf, dass er in die Schlucht der Sünde fällt. Das ist gemeint. Und Paulus sagt, genau diese Gefahr geht von dem Starken aus, wenn er versucht, dem Schwachen seinen Umgang mit Speisen und Getränken, mit Fleisch und Wein aufzudrängen. Das ist das Problem. Das ist ja auch heute ähnlich, etwa im Umgang mit Alkohol. Ich denke an einen Bekannten, der aufgewachsen ist in einer Gastwirtschaft. Und er hat mal uns erzählt, er hat gesagt, ich habe so viel Betrunkene in meinem Leben gesehen. Ich kann damit nicht mehr irgendwie neutral umgehen. Und er ist dann ins Blaue Kreuz eingetreten, wo man sich verpflichtet, keinen Alkohol zu trinken. Das war seine Gewissensentscheidung. Und es wäre völlig falsch, wenn man dem so, nun trink doch ein Gläschen, komm. Oder Stichwort Tanzen. Tanzen wird ja in der Bibel nirgendwo als Sünde bezeichnet. Sogar Jesus hat das im Gleichnis vom verlorenen Sohn als eine Festivität im Hause des Vaters beschrieben. Lukas 15, Vers 25, als er heimkam und sich dem Haus näherte, wo der Vater die Heimkehr des Sohnes feierte, steht da, hörte er Musik und Tanz. Aber angenommen, da hat jemand, bevor er Christ wurde, Tanzen immer nur in einer schwülen Disco-Atmosphäre erlebt. Verbindet Tanzen nur damit, dass es immer in einem sexuell aufgeheizten Umfeld passiert. Und dann kann es gut sein, dass er sagt, Leute, das hängt so sehr mit meinem alten Leben zusammen. Ich kann das nicht mehr guten Gewissens tun. Es kommen die ganzen alten Erinnerungen hoch. Ich kann das nicht mehr neutral sehen. Und dann wäre es völlig falsch, ihn zu drängen und zu überfahren, und du mach es doch, komm, du hast doch jetzt die christliche Freiheit. Nein, sagt Paulus. Und dann warnt er die Starken, sich an dieser Stelle zurückzuhalten und eben keinen Druck auf die Schwachen auszuüben. Warum? Vers 15. Wenn aber dein Bruder um der Speise willen betrübt wird, das heißt in seinem Gewissen belastet wird, so wandelst du nicht mehr gemäß deiner Liebe. Verdirb den nicht. Das heißt, Paulus sagt, verdirb deinen Mitchristen nicht. Du könntest ihn verderben. Was heißt das denn? Das heißt nicht, dass er sein Heil verlieren könnte. Schließlich handelt es hier um einen echten Mitchristen. Und wenn er zu Jesus gehört, dann gilt für ihn Römer 5 bis 8. Dann darf er Heilsgewissheit haben. Und nach Matthäus 10, Vers 28 kann auch nur Gott einen Menschen in der Hölle verderben. Also nicht mal wir haben die Möglichkeit, einen Mitchristen in der Hölle zu verderben oder einen Nichtchristen. Sondern Verderben ist hier der Gegenbegriff zu Auferbauen von Vers 19. Paulus sagt, du könntest deinen Mitchristen verderben. Du könntest ihn in seinem geistlichen Wachstum beschädigen. Du könntest ihn in seinem Dienst für Jesus schwächen. Du könntest ihn in seinem Zeugnis vor der Welt lähmen. Und was wäre die Folge? Die Folge wäre Vers 16, dass das Gute, euer Bestes, muss man eigentlich wörtlich übersetzen, euer Gutes, eure christliche Freiheit wird dann verlästert durch den Schwachen. Der kann sich gar nicht an deiner christlichen Freiheit erfreuen, sondern der empfindet deine christliche Freiheit nur als eine Bedrängung, als eine Verleitung zum Sündigen. Und der kann auch keinen behutsamen Zugang zu dieser Freiheit finden. Sondern er wird immer in einem gespaltenen Verhältnis dazu bleiben. Und das Gute, was Gott euch geschenkt hat, wird dadurch verlästert werden. Und deshalb mahnt Paulus den Starken. Er sagt, bedenke, welchen Preis euer Herr für deinen Bruder gezahlt hat. Das steht hier doch auch in Vers 15. Verdirb den mit deiner Speise, nicht für den Christus gestorben ist. Überleg mal, was der Herr für ihn eingesetzt hat. Und was Jesus für einen hohen Preis gezahlt hat, damit der gerettet werden konnte. Er hat sein Leben gegeben, er hat diese qualvolle Kreuzigung ertragen. Und da willst du nicht mal deine Position in der nebensächlichen Fleisch- und Wurstfrage, Fleisch- und Weinfrage zurückstellen? Zerstöre nicht das Werk Gottes, sagt Paulus in Vers 20 dann nochmal. Und das Werk Gottes meint das gleiche wie das Reich Gottes in Vers 17. Zerstöre das nicht, schwäche nicht die Gemeinde, schwäche nicht die Einheit der Gemeinde, weil du das unbedingt durchpushen willst. Schwäche nicht die missionarische Stoßkraft der Gemeinde, schwäche nicht den Frieden in der Gemeinde, schwäche nicht das Zeugnis der Gemeinde. Wir müssen nochmal genau nachfragen, wo liegt hier genau die Gefahr? Warum kann der Starke beim Schwachen so viel kaputt machen? In der Sachfrage gibt Paulus dem Starken ja hundertprozentig recht. Vers 14, er sagt ja, dass nichts an und für sich unrein ist. Und Vers 20, es ist alles rein. In der Sache hat der Starke ja vollkommen recht. Und so muss es auch öffentlich gelehrt werden. Es muss öffentlich klar gelehrt werden, dass es in Ordnung ist, Fleisch zu essen und Wein zu trinken, wenn es in der rechten Weise geschieht. Nichts ist unrein, sagt Paulus. Das heißt nicht, es gibt keine Sünde. In Römer 1, Vers 26 folgenden Paulus schon viele Beispiele für Unreines. Nichts ist unrein, das bezieht sich auf die hier verhandelten Fragen, auf die Speisegebote und den Weingenuss, auf diese Nebenfragen, die in der Bibel nicht verboten sind. Und darauf bezogen, sagt Paulus, nichts ist unrein. Und dabei kann er sich ja auf Jesus berufen. Wir haben das ja gehört in der Lesung, dass der Jesus gesagt hat, das macht den Menschen unrein, was von innen aus ihm rauskommt und nicht, was von außen in ihn reingeht. Und dann fügt ja Markus noch erklärend hinzu, damit erklärte er alle Speisen für rein. Also die Starken haben recht, aber dann fragen wir erst recht, wenn die Sache für sich doch nicht schlimm ist, das zu essen, warum kann sie dann trotzdem für den schwachen Bruder, ich sage es nochmals, zur Klippe werden, von der er ganz schnell durch einen Windhauch in die Schlucht der Sünde hinabstürzt, wie es in Vers 21 steht, dass dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Die Antwort steht in Vers 14. Im zweiten Teil, da heißt es, denn es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Und nochmal in Vers 20, es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß, das heißt mit schlechtem Gewissen isst. Walter Lüthi beschreibt diese Situation des Zweifelnden, der trotzdem ist. Er sagt, wenn er ohne innere Überzeugung mit einem halb guten, halb schlechten Gewissen den Weg der Freiheit innerlich schwanken, aber nach außen heuchlerisch ginge, etwas gegen sein Gewissen tun und wäre es selbst ein irrendes Gewissen, das wäre das Schlimmste. Und möglicherweise hat Paulus dabei die Warnung von Jesus im Ohr aus Matthäus 18, Vers 6, wo Jesus sagt, wer aber einem dieser Kleinen, die an mich glauben, und er könnte dann genau sagen, wer einem dieser Schwachen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt. Paulus sagt es ganz drastisch, für den wäre es besser, als ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt würde. Und jetzt, liebe Gemeinde, nähern wir uns dem entscheidenden Punkt dieser Argumentation. Jetzt sind wir kurz vorm Ziel. Was ist das Problem? Objektiv betrachtet ist Fleisch essen, ist Wein trinken, ist Tanzen keine Sünde. Aber solange der Schwache in seinem Herzen noch meint, dass es doch Sünde sein könnte, Fleisch zu essen, Wein zu trinken, zu tanzen, und wir ihn in diesem Zustand dazu drängen, es trotzdem zu tun, bringen wir ihn dazu, etwas dennoch zu machen, wovon er immer noch denkt, dass es gegen Gottes Willen sein könnte. Und das ist das Problem. Verstehen Sie? Objektiv kein Problem, keine Sünde. Aber solange der Schwache in seinem Herzen noch meint, dass es doch noch Sünde sein könnte und wir ihn in diesem Zustand dazu drängen, es dennoch zu tun, bringen wir ihn dazu, etwas zu machen, wovon er immer noch denkt, dass es gegen den Willen Gottes sein könnte. Und damit, sagt Paulus, haben wir ihn in die Sünde gestürzt. Das ist das Problem. Und worin besteht diese Sünde? Die Sünde besteht nicht darin, dass er Wein getrunken oder Fleisch gegessen hat oder gezanzt hat. Sondern die Sünde besteht darin, dass er trotzdem etwas getan hat, wovon er meinte, dass es gegen Gottes Willen sei. Und das betrübt den Herrn, denn dem Herrn ist unser Herz noch wichtiger als unsere Taten, so wichtig ihm unsere Taten sind. Und das ist der Zielpunkt, auf den unser ganzer Text hinausläuft. Das ist Vers 23, wo Paulus sagt, wer aber zweifelt, der ist verurteilt. Man kann auch etwas frei übersetzen, der macht sich schuldig, wenn er doch isst. Warum? weil es nicht aus Glauben geschieht. Und dann dieser Schlusssatz. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Alles, was nicht mit gutem Gewissen geschieht, ist Sünde. Und Sie haben schon gemerkt, Glauben, das meint hier aus innerer Überzeugung, was vor Gott richtig ist. Mit einem vor dem Herrn guten Gewissen. Das meint hier Glauben in Vers 23. Und daraus folgt, dass wir alles, was wir mit einem schlechten Gewissen trotzdem tun, unabhängig zunächst davon, ob es recht oder unrecht ist, alles, was wir mit einem schlechten Gewissen trotzdem tun, ist erstmal Sünde. Warum? Weil wir etwas machen, wovon wir nicht sicher sind, dass Jesus damit einverstanden ist. Und Sie merken, dieser Text ist gar nicht so weit weg da in Korinth. Der ist mitten hier in Hannover. Anderes Beispiel. Wir haben da von einem bestimmten Film gehört, der über YouTube zur Verfügung steht. Aber wir haben aus bestimmten Gründen eigentlich kein gutes Gewissen, diesen Film zu gucken. Vielleicht wäre es objektiv gar keine Sünde, den Film zu sehen, das sei dahingestellt. Aber wir haben kein gutes Gewissen. Und dann klicken wir uns trotzdem erstmal rein. Und dann bleiben wir hängen. Und dann gilt für uns ganz genauso, ganz gleich, ob wir sonst zu den Schwachen oder zu den Starken gehören, Vers 23. Wer aber zweifelt, der macht sich schuldig, wenn er trotzdem den Film schaut, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, alles aber, was nicht mit gutem Gewissen geschieht, ist Sünde. Und deswegen ist das eine gute Testfrage für die vielen kniffligen Alltagsentscheidungen. Was die älteren Christen immer so gesagt haben, kann ich Jesus da mitnehmen? Also nur dort sollte ich hingehen, wo ich Jesus guten Gewissens mitnehmen kann. Nur das sollte ich tun, wo ich Jesus guten Gewissens dabei haben kann. Er ist ja sowieso immer da, aber dass mir das eine Freude ist, dass ich weiß, er ist jetzt da. Er sieht das, was du jetzt machst, was du jetzt liest, was du jetzt sagst, mit wem du jetzt redest. Da sitzt ein Christ bei seinem Steuerberater. Der Steuerberater redet ihm gut zu, ganz jovial, aber schauen Sie mal, das machen doch alle. Diese kleine Sache hier, die kriegen wir gedreht. Und der Christ, der sitzt da im Steuerbüro und der hat kein gutes Gewissen bei der Sache. Er weiß, das ist nicht richtig, es ist Betrug. Und dann unterschreibt er trotzdem deine Steuererklärung, die ihm sein wohlmeinender, jovialer Steuerberater so nahegelegt hat. Und dann verlässt er das Büro und dann kommt ihm Vers 23 in den Sinn. Wer aber zweifelt, der macht sich schuldig, wenn er trotzdem unterschreibt, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Und ich denke, jetzt verstehen wir erst recht, worin die Gefahr liegt. Das ist eine Gefährdung für jeden Christen. Aber jetzt verstehen wir erst recht, wo die Gefahr liegt, wenn der Starke den Schwachen drängt, etwas zu tun, wovon er in seinem Herzen noch nicht überzeugt ist. Und damit haben wir schon die dritte und letzte Lektion, die Paulus hier den Starken ins Stammbuch schreibt. Erstens hat er gesagt, geh mit den Nebenfragen so um, dass sie die Hauptfragen nicht gefährden. Zweitens, bereite deinem Bruder keinen Anstoß. Und deshalb folgt daraus ganz zwingend drittens, schone und schütze das Gewissen deines Bruders. Schone und schütze das Gewissen deines Bruders. Das heißt, treibe ihn nicht in die Gefahr hinein, etwas zu tun, was nicht aus Glauben geschieht. Treibe ihn nicht rein, etwas zu tun, wovon er noch nicht überzeugt ist, dass Jesus es richtig findet. Natürlich sollst du versuchen, ihn behutsam zu überzeugen. Das ist ja die Wahrheit mit der christlichen Freiheit. Und er soll diese christliche Wahrheit ja selber auch erfahren. Und du sollst seinen Glauben stärken und du sollst ihn in der Erkenntnis des Wortes Gottes stärken. Aber wenn du merkst, Mensch, wenn ich das jetzt so in seiner Gegenwart pushe, diese Sache, dann treibe ich ihn möglicherweise rein, weil ich so einen Druck mache, etwas zu tun, wovon er gewissensmäßig noch nicht überzeugt ist. Und dann führe ich ihn an die Klippe. Dann bringe ich ihn in die Gefahr zu sündigen. Und dann sollte ich mich in seiner Gegenwart zurückhalten. Und das meint Paulus am Schluss mit Vers 21. Schone und schütze das Gewissen deines Bruders. Vers 21. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärger nehmen oder schwach werden könnte. Halte dich zurück in seiner Gegenwart. Natürlich sollst du trotzdem deine richtige Überzeugung behalten. Das ist Vers 22. Du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Und wir müssen das ganz klar sehen. Glauben meint hier eindeutig nicht Vertrauen auf Jesus. Denn Vertrauen auf Jesus hat der Schwache auch. Der ist ja ein echter Christ. Und von dem Vertrauen auf Jesus würde Paulus nie sagen, was er hier im nächsten Satz sagt: Du hast Glauben, hab ihn für dich selbst vor Gott. Wenn damit der rettende Glaube gemeint wäre, würde Paulus immer sagen: Du hast Glauben, sag ihn der ganzen Welt. Sondern was Paulus hier meint mit Glauben ist die richtige Erkenntnis, dass man Fleisch essen und Wein trinken darf. Das biblische Verständnis von christlicher Freiheit im Hinblick auf die Streitfragen. Das meint Glauben hier. Und Paulus sagt: Du hast das begriffen, dass du guten Gewissens Fleisch essen kannst, dann praktiziere das für dich persönlich. Und er fügt hinzu: Glücklich ist, wer ein gutes Gewissen hat bei dem, was er entscheidet. Das ist damit gemeint. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Das heißt, glücklich ist, wer das für richtig befindet und dann auch tut. Das heißt, glücklich ist der, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. So übersetzt Luther das. Glücklich ist, wer sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Man könnte auch sagen, glücklich ist der, der mit seinem Gewissen im Einklang ist bei dem, was er billigt. Diese Einheit von Gewissen und Denken und Handeln. Und darum, das sagt Paulus dem Starken: Mach das freudig an deinem guten Gewissen. Lass dich nicht irritieren, aber nimm Rücksicht auf deinen Glaubensbruder. Mach das da, wo es ihn nicht bedrängt. Und darum besteht die Herausforderung des Starken darin, in seinem Gewissen sensibel zu bleiben und sein Gewissen beständig an Gottes Wort auszurichten. Das Gewissen ist fehlbar, deswegen braucht es immer wieder die Orientierung und die Korrektur durch das Wort Gottes. Aber, und das sagt Paulus den Schwachen, wenn du dieses gute Gewissen nicht hast bei dem, was du tust, dann kläre das mit deinem Herrn. Und finde dich nicht mit einem schlechten Gewissen ab. Und nimm dir ein Beispiel an Paulus, der von dem Statthalter Felix bekannte in Apostelgeschichte 24: Darin übe ich mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Das sollte auch unser Ziel sein. Apostelgeschichte 24, 16. Darum bemühe ich mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Und dann wird dein schlechtes Gewissen etwas sehr Gutes bewirken. Und das war ja unsere Ausgangsthese, warum ein schlechtes Gewissen etwas Gutes sein kann. Dein schlechtes Gewissen wird etwas sehr, sehr Gutes bewirken. Warum? Weil es dich zu Jesus treibt. Und dein schlechtes Gewissen treibt dich dann zu Jesus mit einer doppelten Bitte. Einmal mit der Bitte um Vergebung. Herr, vergib mir, dass ich das trotzdem gemacht habe, obwohl ich mir in meinem Gewissen nicht sicher war. Und ich habe gefürchtet, es könnte gegen deinen Willen sein. Und ich habe es trotzdem getan. Herr, ich bitte dich, vergib mir das. Das ist die eine Bitte. Und die andere Bitte ist die Bitte um Orientierung und Klarheit. Herr Jesus, präge mein Gewissen immer mehr nach deinem Willen. Präge mein Gewissen immer mehr, dass es an der richtigen Stelle ausschlägt. Dass es an der richtigen Stelle ruhig ist und an der richtigen Stelle unruhig. So wie du es willst. Und das ist das Schöne. Jesus will uns durch seine Vergebung immer wieder ein gutes, ein reines Gewissen schenken. So wie wir gleich singen werden: Was braucht das Herz noch mehr, wenn wir Jesus haben und seine Vergebung? Und selbst wenn andere Menschen uns dann zu Unrecht angreifen sollten, und selbst wenn andere Menschen uns ein schlechtes Gewissen einreden wollen, wie das Paulus vor der Religionsbehörde in Jerusalem erlebte, dann können wir doch mit dem Apostel sagen, in Apostelgeschichte 23, Paulus aber sah den Hohen Rat an und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt, bis auf diesen Tag. Herr, bitte, schenke uns ein gutes Gewissen. Schenke uns, dass wir das so wie Paulus sagen können: Ich habe mein Leben mit einem guten Gewissen geführt, Herr. Und lass uns miteinander so umgehen in der Gemeinde, dass wir unsere Gewissen gegenseitig schonen. Und dass wir uns gegenseitig wirklich auferbauen und ermutigen. Und dass wir uns gegenseitig dabei helfen, ein Leben zu führen, das dich ehrt. Und ganz und gar in deinem Willen ruht. Herr, bitte, schenke uns ein gutes, ein geheiltes Gewissen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.